Jetzt müsste ich eigentlich zu hören sein. Ja, Geschwister, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Heiko rief mich an und hat mir erzählt, ob ich eventuell mit einspringen kann, und das mache ich gerne. Gibt es etwas Schöneres, als Gott zu dienen, habe ich mir so die letzte Woche auch immer wieder gefragt. Gibt es etwas Schöneres, als mit diesem Gott unterwegs zu sein? Das Thema, was wir heute haben, woran oder wie erkenne ich den Willen Gottes? Dieses Thema ist für uns lebensnotwendig. Wir haben ja alle unseren eigenen Willen. Und so ein gesundes Selbstbewusstsein ist auch okay. Das Problem bei uns Menschen ist, dass wir uns durch die Sünde so weit von Gott entfernt haben, dass wir nicht mehr wissen, was Gott will. Und wenn man nicht mehr weiß, was Gott will, tut man nicht mehr das, was Gott will. Und wenn das passiert, dann gibt es Chaos. Manche fragen mich, warum sieht es in dieser Welt so hässlich aus an so vielen Orten? Krieg, Terror. Ich sage, du wirst immer feststellen, dort, wo Jesus nicht regiert, da wird es hässlich. Und darum ist der Himmel so herrlich, weil er da durchgehend die Sonne ist, die scheint, die regiert. Es gibt gewisse Voraussetzungen, um zu erkennen, was der Wille Gottes überhaupt ist. Eins vorab: Der Wille Gottes ist nicht etwas so Orakelmäßiges. Oh, wir müssen ganz viele Dinge tun und dann irgendwann, wenn wir Glück haben, zeigt uns mal Gott, was er will. So denken viele Christen. Sie denken aber auch nur deswegen so, weil sie ihre Bibel leider nicht so gut kennen. Gott hat überhaupt gar kein Interesse, ein Versteckspiel mit uns zu machen. Stellen wir vor, wir als Eltern, wir haben unseren Kindern etwas Wichtiges zu sagen. Wir holen sie hinein in unsere Stube, sitzen da und dann sagen so: Liebe Tochter, lieber Sohn. Und die gucken uns an: Wir haben euch etwas Wichtiges zu sagen. Ohren werden immer größer. Und dann stehen wir da und gucken sie an. Und nichts passiert. Und die Kinder denken sich vielleicht auch: Was ist mit denen passiert jetzt? Wann kommt die Nachricht? Wann kommt das, was wir tun müssen? Würdest du so etwas tun als Mutter, als Vater, wenn du etwas Wichtiges mitzuteilen hast, dass du die Kinder im Dunkeln stehen lässt? Nee, ne? Aber Gott trauen wir das zu. Wir meinen, dass Gott uns im Dunkeln lässt. Als wenn er einen Spaß dran hätte, so: Bin mal gespannt, ob sie es rauskriegen, was ich will. Leute, das steht in meiner Bibel nicht, dass Gott so ist. Es gibt eine ganz wichtige Voraussetzung, um den Willen Gottes zu erkennen. Und wenn wir diese Voraussetzung nicht mitbringen, dann werden wir ihn nie erkennen. Wir haben es eben in einem Lied gesungen. Herr, regiere in mir. Herr, regiere in mir. Die erste Voraussetzung, den Willen Gottes zu erkennen, ist, dass ich mich dem Willen Gottes und seiner Herrschaft unterwerfe. Und wenn ich das nicht tue, werde ich ihn nie erkennen. Das sagt nicht ich, das sagt der Jesus. Das werde ich euch jetzt mal kurz vorlesen. Im Vater unser. Matthäus Kapitel 6, Vers 9 und Vers 10. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name, das ist das Erste. Dein Reich komme, das Zweite. Und dann kommt: Dein Wille geschehe. Wann geschieht der Wille? Wenn der Name Gottes geheiligt wird. Das ist die erste Voraussetzung. Was heißt das, der Name Gottes geheiligt wird? Das heißt nichts anderes, dass es mein Wunsch ist, dass Gott regiert. Wenn jemand zu dir sagt, du musst in der Heiligung leben, heißt das nichts anderes: Jesus muss in dein Leben regieren. Ist alles gut. Das sind die wichtigen Voraussetzungen, um überhaupt den Willen Gottes zu verstehen. Es muss uns darum gehen, dass wir den Namen des Vaters ehren. Wir müssen es annehmen. Das ist sowieso die erste Voraussetzung. Davon gehe ich jetzt aus. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Ohne Jesus kann ich überhaupt nichts tun, was der Vater will. Also ohne Jesus kann ich vielleicht fromme Aktionen starten. Die sehen auch ganz christlich aus. Oder bleibt nichts. Das Fundament, oder wenn man es mal so ausdrücken will, der Wille Gottes in Person ist in Jesus Christus offenbart. Deswegen tun wir gut daran, diesen Herrn zu betrachten. Und Jesus sagt, ich bin das Wort. Also, das ist ja wichtig. Wenn Jesus der geoffenbarte Wille Gottes ist und er sich in dem Wort offenbart, dann ist es wichtig, dass ich das Wort liebe und studiere. Und da werden wir nachher noch zu kommen. Jesus sagt dir in Matthäus, im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 30, diesen Satz, den ich uns nochmal, oder diesen Vers, den ich uns nochmal vorlesen möchte. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Und jetzt kommt dieser Satz. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Ich suche den Willen dessen, der mich gesandt hat. An einer anderen Stelle sagt er in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Meine Speise. Wann isst man? Einmal im Monat? Einmal im Jahr? Täglich, ne? Eigentlich schon, also es sei denn, man hat Hungerzeiten oder so, oder ist gesundheitlich nicht in der Lage, aber dann stimmt etwas nicht. Ein gesunder Mensch isst jeden Tag. Jesus wollte damit sagen, der Wille Gottes ist für mich etwas Alltägliches. Unser Problem ist, dass wir den Willen Gottes aufteilen. Sonntags sind wir heilig, so wie jetzt, jetzt guckt ihr alle ganz heilig. Ne? Aber die Frage ist, ob ihr Montag noch so heilig guckt, wenn der Nachbar euch beschimpft. Am Dienstag, wenn der Arbeitskollege euch mobbt, ob ihr dann auch noch so schön da sitzt, so mit einem christlichen Jackett. Ne? Wisst ihr, der Wille Gottes, wenn der uns nicht 24 Stunden beschäftigt, wenn wir nicht leben mit Jesus überall, wenn ich mit Jesus nicht hier so ehrlich bin wie auf der Tankstelle oder beim Angeln, dann ist mein Christsein nichts wert, dann bin ich ein frommer Kasper. Vergiss dein Christsein, wenn du es nur hier ausleben kannst. Ich glaube nicht, dass du dann ein Christ bist. Für einen Christen ist es etwas ganz Normales, 24 Stunden mit diesem Jesus zu leben. Das ist etwas Natürliches. Das ist wie ein Fisch, der im Wasser sein Lebenselement hat. Das ist unser Leben. Es gibt vier Bereiche, die den allgemeinen Willen darstellen. Es gibt, bin ich der Meinung, vier Bibelstellen, wo direkt vorkommt, Gottes Wille ist. Punkt, Punkt, Punkt. Erste finden wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Was heißt das? Was heißt Heiligung? Das ist der Wille Gottes. Das ist ein allgemeiner Wille, der für uns alle zählt, egal ob ich grün, schwarz bin, Italiener, Sinti, Deutscher, was auch immer. Für jeden Menschen, für jeden Christen zählen diese vier Dinge als Willen Gottes. Das erste ist Gottes Wille ist deine und meine Heiligung. Völlig egal, wo du bist, in welchem Beruf du bist, ob du Missionar bist, ob du Hausfrau bist, völlig unwichtig. Kommen wir nachher bei der persönlichen Erkennung, wie Gott mich führt. Da kommen wir nachher noch zu. Aber das sind erstmal so grundsätzliche Dinge. Was heißt Heiligung? Herr, regier in mir. Das heißt, Gott will, dass er in dir seinen Tempel hat, in dem er hineinstrahlen kann, seine Herrlichkeit. Damals, als es die Stiftshütte gab oder den Tempel noch, zur Zeit Jesu, da war dieser Tempel, und auch im Alten Testament, gerade im zweiten Buch Mose, als Mose den Auftrag hatte, die Stiftshütte zu bauen, da war die Schechina, die Gegenwart Gottes. Und im Neuen Testament sagt Paulus, dass du und ich, wenn wir Christus gehören, der Tempel Gottes sind. Wer herrschte, wer zeigte sich im Tempel? Die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus möchte in dir jetzt leuchten und strahlen. Und sogar noch viel intensiver, denn dort ist sie nur ab und zu mal gekommen. Aber jetzt darfst du mit Christus 24 Stunden leben. Ich sage immer, für einen Christen scheint 24 Stunden die Sonne. Warum? Weil Jesus in uns ist. Das ist die erste Bedingung. Das zweite, das lesen wir in 1. Thessalonicher Kapitel 5 ab Vers 16. Ich lese uns mal vor. Freut euch alle Zeit. Alle Zeit. Betet unablässig oder ohne Unterlass. Sagt in allen Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das ist die zweite Stelle, wo es um den Willen Gottes geht. Und was ist dort, was will Gott dort? Dass wir Gutes tun. Gott will, dass wir Gutes tun. Also, wenn du auf einer Straße bist und du siehst, da ist eine Mutter, die Schwierigkeiten hat, das Gepäck vom Einkaufen zu transportieren, dann musst du nicht sagen, oh Herr, was ist jetzt dein Wille? Nein, du musst einfach hingehen und sagen, beste Frau, ich helfe dir mal kurz. Da brauche ich nicht beten. Da brauche ich nur die Bibel zu lesen, tut Gutes. Ist das etwas Gutes tun, jemandem zu helfen beim Tragen, wenn er das nicht kann? Okay, dein Nachbar ist krank. Jetzt schneit es draußen, ist glatt. Und man hat ja so seine Partien. Das ist meins, das ist seins. Was machst du jetzt? Sagst du, oh, soll du selbst aufstehen und das machen? Was sagt 1. Thessalonicher 5? Was ist der Wille Gottes? Gutes tun. Also mache ich es für ihn. Muss ich dafür beten? Nö, nur die Bibel lesen. Alle Zeit sich freuen. Oh. Ihr wisst, dass ich momentan auch nicht so ganz gesund bin. Ich hoffe, dass ich demnächst irgendwann eine Therapie anfangen kann, dass es mir wieder ein bisschen besser geht. Unseren Heiko geht es momentan auch nicht so gut. Alle Zeit freuen. Vielleicht bist du momentan in einer Krankheit. Vielleicht bist du in einer schweren Depression. Vielleicht geht es dir momentan ganz elendig. Vielleicht hast du momentan ganz viel Sorgen in deiner Familie. Alle Zeit fröhlich. Könnte man ja nicht sagen, hallo Paulus, also entspann dich mal. Lest mal 2. Korinther 11. Da sagt nicht jemand, alle Zeit fröhlich, der immer auf der Sonnenseite stand. Paulus war bekannt mit Not wie kein anderer. Lest mal heute Abend 2. Korinther 11, was der Mann alles durchgemacht hat. Hilfe. Und der schreibt es hier. Also man kann im Leid glücklich sein. Hört sich verrückt an, ist aber so. Ich durfte bei Heiko sein, vor der OP. Wir saßen da, nicht so angenehm in so einer onkologischen Tageseinrichtung zu sein, wo genau gegenüber kleine Kinder bei uns wieder waren. Ich weiß nicht, warum das Gott aber macht, aber waren wieder so zwei ganz süße kleine Kinder und ja. Und Heiko vor der OP ist ja auch nicht so einfach, damit umzugehen. Und wir haben gelacht. Also wir haben da nichts eingenommen oder so. Wir haben gelacht. Weil dieser Jesus da ist. Weil dieser Jesus einen trägt, unglaublich. Wir dürfen auch weinen, ist kein Problem. Man kann weinen und trotzdem innerlich getrost sein. Das hat Paulus kapiert. Alle Zeit fröhlich. Unablässig beten ist der Wille Gottes. Was heißt das jetzt, dass ich mich jetzt einschließe und ins Kloster gehe und jetzt nur noch bete? Was heißt unablässig beten? Was heißt das? Heißt das, dass ich jetzt nur bete, immer so? Yes. Ja, zum Beispiel, genau. 24 Stunden beten heißt, ich nehme Gott überall mit. Ich weiß nicht, wie du betest, aber ich muss jetzt nicht auf meine Knie zu Hause gehen, wenn ich jetzt draußen sehe, die Sonne scheint und sage, Herr, du bist großartig. Ich finde das so herrlich, was du gemacht hast. Übrigens sehe ich da hinten einen Rettungswagen. Hilft diesem Mann, der da drin ist, oder die Frau? Keine Ahnung. Ich bin in der Stadt, suche einen Parkplatz. Herr, hilf mir. Ich bin in der Schule, habe mich vorbereitet für die Arbeit. Jetzt bin ich kurz davor. Unablässig beten heißt, Herr, du musst mir jetzt helfen. Also das ist nicht so, dass du jetzt nicht üben musst. Du musst schon üben, dann nicht Gott versuchen. Aber wisst ihr, es kann immer so ein Blackout passieren. Ne? Bete. Und sag, Herr, du hast meine Gedanken, die hast du alle geschaffen. Schenk, dass mein Grips jetzt gut funktioniert. Du hast Angst und bist beim Arzt. Was machst du? Beruhigungstabletten kannst du vielleicht auch mal nehmen. Ich bete. Ich sage, Herr, ich habe so eine Angst, das gibt's gar nicht. Und du sagst, du bist bei mir. Schmeiß mir die Angst raus. Und dann ist es jedes Mal so, als wenn Jesus neben mir ist, in seinen Armen um mich und sagt, mein Junge, bleib doch ruhig. Ich bin bei dir. Aber du hast richtig gemacht, du warst ehrlich. Und bei den Ehrlichen bin ich. Hättest du jetzt hier die Show gemacht und gedacht, du stehst über allen, dann wäre ich gar nicht zu dir gekommen. Aber ich bin hier, weil du ehrlich bist. Unablässig beten. In allem danken. In allem danken. Ich will jetzt gleich nach Hause fahren. Motor springt nicht an. Motorschaden. Danken. Wisst ihr, das können wir nur kapieren, wenn wir unser Leben von der Ewigkeit sehen. Wenn wir hier auf diese kleinen 70, 80, 90 Jahre und auf dieser kleinen Erde, ne, unsere Erde ist nicht so groß. Wir meinen immer, wir sind die Großen. Das ist nichts. Kleine Ameise. Ne? Ich meine, die Erde ist eine kleine Ameise, geschweige wir. Und wenn wir nur unseren Fokus hier haben, oh, dann schimpfen wir mit Gott. Ich komme zu kurz. Mein Vater ist viel zu früh gestorben, meine Mutter auch. Ich werde viel zu schlecht bezahlt. Meine Krankheit wird immer schlechter. Wenn wir den Fokus nur hier im Jetzt haben, in diesem kleinen Bereich, werden wir das nie können. Nie. Das Geheimnis ist, dass wir unser Leben von der Ewigkeit sehen müssen. Dass wir wissen, Herr, das ist hier nur ein Trainingszentrum. Und wir werden eines Tages bei dir sein. Und da werden wir für alles entlohnt. Da wird sich jedes Fragezeichen in ein Ausrufungszeichen verwandeln. Denn in meiner Bibel steht im Johannesevangelium, dann werden wir keine Fragen mehr stellen. Ist alles klar. Das ist, als wenn Gott den Vorhang wegreißt. Wupp, und plötzlich sagen wir, herrlich, Herr. Danke für den Motorschaden. Jetzt weiß ich nämlich warum. Das wäre passiert. Alles klar, super. Und deswegen sagt Gott, ich bin in dein Leben. Und egal, wie es dir geht, ich mache alles gut. Ich bin in dein Leben. Vertrau mir. Auch wenn du hier nicht alles verstehst, eines Tages wirst du mich dafür anbeten, für alles, was ich in dein Leben getan habe. Fang jetzt schon an, weil das wirst du die ganze Ewigkeit tun. Das Dritte, 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass manche Menschen errettet werden. Was steht da? Manche? Ist das richtig? Leute, schläft ihr? Nein, das andere da. Alle. Ich müsste eigentlich mal denen jetzt mal vom Jesus was sagen. Herr Jesus, das ist jetzt meine Aufgabe. Herr Jesus, soll ich denen jetzt von dir etwas erzählen? Brauche nicht beten. Ich kann zu jedem Menschen hingehen und ich weiß, dass es der Wille Gottes ist, weil Gott will, dass jeder errettet ist. Das ist doch cool, oder? Ich kann mit jedem Menschen reden, ich brauche doch gar nicht beten. Ich kann jedem Menschen erzählen, du weißt, du kennst du Jesus. Nicht jeder Mensch reagiert dann vielleicht so cool dabei, aber das ist nicht unsere Sache, das ist des Herrn seine Sache. Wisst ihr, was unser Problem ist? Wir übernehmen immer Dinge, die Gott nur kann. Gott kann Herzen verändern, Gott kann Menschen bekehren, Gott kann Menschen verändern. Und wir meinen, wir müssen das tun. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das, den Samen auszusehen. Vielleicht kriegen wir auch mal einen hinter den Ohren. Müssen andere Geschwister auch, die werden halb tot geprügelt im Gefängnis, weil sie Jesus lieben. Kommt irgendwann auf uns auch hier zu, keine Sorge. Wir werden hier nicht noch 20 Jahre in dieser Freiheit leben. Wer das glaubt, der glaubt am Weihnachtsmann. Guckt euch mal die neuen Linien an, was auf uns zukommt. Nicht so einfach. Aber ich bin bei euch alle Tage. Halleluja. Wer sagt es? Irgendjemand, ein Politiker? Nee. Jesus. Der Herr, der Kyrios. Der Unveränderbare, der Fels in der Brandung, der Sohn Gottes. Und das Letzte ist dann 1. Petrus 2, Vers 15. Da geht es dann wieder um das Gute tun. Wir hören immer wieder, das ist der Wille Gottes. Gott will, dass wir etwas Gutes tun. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt wird es praktisch. Also das sind Sachen, die zählen für jeden Menschen. Egal, ob du Missionar in China bist, ob du Hausfrau bist in Altona, völlig unwichtig. Ob du Deutscher bist, Afrikaner, Chinese, völlig unwichtig. Diese Dinge, die ich eben benannt habe, gelten für uns alle. Und jetzt wird es langsam ein bisschen persönlich. Wir haben eben gerade von Zoe vorgelesen bekommen, den Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Das ist eine Zusage, dass Gott uns leiten will. Und wenn du sein Kind bist, dann liebt er dich. Du kannst morgens früh aufstehen, muss gar nicht so ein Griesgram sein, darfst morgens früh aufstehen und sagen, Vater, dieser Tag liegt in deiner Hand, egal was passiert. Und deine Augen sind über mich. Was Besseres kann mir nicht passieren. Es ist egal, was auf mich zukommt, soll doch kommen, was kommt. Im schlimmsten Fall sterbe ich. Und dann? Ist es denn so schlimm, wenn wir im Himmel sind? Ist das so grausam, dieser Ort? Ja, der Himmel ist doch unser Ziel, oder? Dann sind wir beim Herrn. Christen sterben nicht, die gehen nach Hause. Ja. Christen sterben nicht. Randy Orcon hat mal gesagt, der Tag, an dem ihr liest, oh, unser Randy Orcon ist von uns gegangen und gestorben, sagt er, glaubt nicht dieser Lüge. Gestorben. Ich werde in dem Moment lebendiger sein als je zuvor. Wisst ihr, was Randy Orcon sagte? Der Tag, an dem ich von dieser Erde gehe, wird der schönste Tag meines Lebens. Dann geht das Leben erst los. Das ist die Botschaft von Jesus. Vertrauen auf Gott, dass er das richtig macht. In Hosea Kapitel 6, Vers 3 ist auch etwas gesagt. Für den Willen Gottes. Also einmal darf ich wissen, Gott leitet mich mit seinen guten Augen. Das darf ich wissen. Ich bin nicht irgendwie so durch ein Schicksal werde ich irgendwas passiert. Nein, alles ist in seinen Augenbereich. Und er sagt, alles gut, ich habe alles unter Kontrolle. Hosea 6, Vers 3, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Da steht nachjagen, da steht nicht so, ach ja, Herr, wenn du willst, kannst du mal eingreifen in mein Leben. Nachjagen heißt, mein Herz brennt für eine Sache. Ach Herr, dass du zu deinem Recht in meinem Leben kommst. Herr, du hast hier keine Arme mehr, aber du kannst meine haben, wenn du willst. Du hast hier keine Füße mehr, kannst meine, auch wenn die nicht mehr so ganz so gut funktionieren. Meinen Mund kannst du auch nehmen, meine Lippen. Hier bin ich. Ich habe nur einen Wunsch, Herr Jesus, dass du dich 24 Stunden in meinem Leben wohlfühlst. Und dass du durch mich wirkst, egal wo ich bin, ob in der Cafeteria, beim Abendessen, beim HSV, wenn sie verlieren. Völlig egal, du bist immer da. Und ich möchte, dass du in mein Leben das Sagen hast. Bereitschaft zum Gehorsam. Römerbrief, Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und auch Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlangenehmes Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, der Gedanken, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Christen sind Menschen, die sich 24 Stunden ständig korrigieren lassen müssen vom guten Heiligen Geist. Und wenn du das nicht zulässt, dann musst du dich nicht wundern, dass es so dunkel in deinem Leben ist. Manche erleben gar nichts mit Gott. Ich sage, ich weiß gar nicht, was der immer erzählt. Gott hat mir gesagt und der hat mir das erzählt. Kenne ich nicht. Kann es vielleicht sein, dass Gott gar nicht da ist in deinem Leben? Wer mit Gott lebt, der erlebt ihn. Wer mit Gott lebt, erlebt ihn. Hör mal, das ist doch nicht irgend so ein Wald- und Wiesengott, der da ist. Das ist Jesus Christus. Und er ist da. Bereitschaft zum Gehorsam. Auch zu sagen, Herr, das ist mein Plan. Das dürfen wir. Der Herr ist so ein genialer Herr. Da sagen, das ist mein Plan, aber, wisst ihr, was wir machen als Christen? Habe ich jetzt nicht da einen Stift. Aber was dir nicht gefällt, streich durch. Und das ist das Geheimnis eines Lebens unter dem Willen Gottes. Wir dürfen den Wunschplan hinlegen, aber unter einer Bedingung. Herr, setz du den Stift dort an, wo du meinst, und streich durch, was dir nicht gefällt. Und dann nicht sagen, oh, jetzt nimmt er mir das weg. Sagen, alles gut. Das ist der Schlüssel, um den Willen Gottes auszuleben, bereit zu sein, mich von Gott korrigieren zu lassen. Dann ist es wichtig, dass wir ein sorgfältiges Studium in dem Wort haben. Im Nehemia, Kapitel 8, Vers 8, als dort der Nehemia den Auftrag hat, wieder zurückzukommen, Jerusalem aufzubauen. Da ist etwas Interessantes. Da steht in Nehemia 8, Vers 8. Und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes, abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Esra, dieser Schriftgelehrte. Das war Bibelstudium damals. Dann wisst ihr, was das Problem ist? Unsere Gemeinden brauchen nicht immer mehr Programme und so und noch coolere Stühle und noch mehr Luftballons und so. Das könnt ihr meinetwegen machen, aber davon wird eine Gemeinde nicht lebendig. Was wir brauchen, ist eine Gemeinde, die sich total verliebt in Gottes Wort, die das Wort Gottes über alles liebt. Darf ich dich mal fragen, wie ist deine Beziehung zur Bibel? Ist sie für dich das Größte, was es gibt? Ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Wisst ihr warum? Weil Gott offenbart sein Herz in diesem Wort. Und wenn ich Gott liebe, möchte ich sein Herz kennenlernen. Bibellesen ist nicht eine Pflicht oder ein Muss. Manche Christen, ja, ich muss heute Abend wieder Bibelstudium. Ich denke, hä? Heute Abend darf ich zum Bibelstudium. Ich darf dabei sein. Und ich freue mich und ich bin gespannt, was Gott mir sagt. Und wisst ihr, diese Einstellung findet man nicht mehr in den Gemeinden. Und deswegen sehen unsere Gemeinden auch so aus, wie sie aussehen. So ein bisschen übertünchtes Leben, aber innen drin modert schon. Leute, wir müssen da zurück. Als Israel weggegangen ist durch Götzendienst, das war nicht Gottes Plan. Gott hat Israel geliebt. Es war nicht sein Plan, dass die Babylonier dort alles kaputt machen und die Assyrer. Da musste Israel erkennen, wir müssen zurück. Zu wem? Zu Gott. Und das Gewaltige ist, Israel ist ja nur einmal untreu geworden. Hallo? Stimmt es? Da könnt ihr jetzt eine Null machen von hier bis nach Altona. Und Gott? Kannst du in deiner Bibel lesen, dass er sagt, jetzt ist Schluss, aus und vorbei, nie wieder. Ich habe dich zwar erwählt, aber jetzt ist Schluss, aus und vorbei, nie wieder werde ich mit euch was zu tun haben. Wer die Bibelstelle bitte, wo das steht. Gibt's nicht, ne? Paulus sagt, alles, was zuvor geschrieben steht, in Römer 15, 4, ist uns zur Belehrung. Was soll das bedeuten? Wenn wir doch Gottes Herz mehr kapieren würden. Wir denken oft so kleinkariert von Gott, als wenn Gott aus den Wolken da oben runterfällt, wenn wir mal einen Fehler machen. So, siehst du, jetzt habe ich alles verprasselt. Habe alles vermasselt, jetzt kannst du mich auch nicht mehr helfen. Und Gott sagt, Junge, was ist mit dir los? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Diese Sterne, die ihr immer noch nicht aufzählen könnt, die rufe ich beim Namen jeden Morgen mal kurz. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Wir müssen unser kleinkariertes Sakko von Gott endlich mal in den Tod geben. Da gehört er nämlich hin. Wir haben nicht irgend so einen Wald- und Wiesengott. Wir haben diesen lebendigen, großen Gott, der sich in sein Wort offenbart. Und in Apostelgeschichte 8, die Verse 30 bis 35 und Apostelgeschichte 18, 24 bis 28, kann ich jetzt wegen der Zeit nicht mehr so alles lesen. Da haben andere Menschen anderen geholfen, Dinge zu verstehen. Und das brauchen wir auch. Dafür sind die Brüder und Schwestern da. Aber wenn du anstatt montags in die Bibelstunde gehst, dass du dann irgendwo, keine Ahnung, ein Picknick machst, das darfst du gerne machen. Aber wenn du nie dabei bist, wo Gottes Wort ausgelegt wird, dann wundere dich nicht, dass dein Verständnis von Gott auf so ein Niveau bleibt. Aber dann sag nicht, dass du Gott liebst, dann belügst du dich. Sieh mal, für alles, was du liebst, nimmst du dir Zeit, oder? Habt ihr schon mal ein verliebtes Paar gesehen, die sagen, oh, wir heute ins Kino? Oh. Na, wollen wir? Naja, wir müssen ja ins Kino. Steht gut um dieses Paar, die sollten bloß heiraten, die brennen ja vor Liebe. Und so ist es doch bei uns als Christen, oder? Wir müssen dafür wirklich brennen, für diese Sachen, dass wir uns gerne auch korrigieren lassen und uns Wegweisung geben, wie unsere Sabine das gesagt hat. In 2. Petrus 1,20, da macht Petrus deutlich, dass nicht Menschen aus eigener Interpretation was gemacht haben, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Und es ist wichtig, dass wir nicht irgendwas hineinlegen. Wir lesen ja die Bibel alle mit unserer Brille. Ich lese sie mit der Brille Christian Rosenberg und du mit Ilse, keine Ahnung, wie du heißt. Aber wir müssen, wenn wir die Bibel lesen, immer unsere Brille ablegen und sagen, Herr Jesus, bitte mir wieder die Brille des Heiligen Geistes. Und dann muss die Brille von Christian Rosenberg zur Seite. So geschehen Ehelehren. Das Leute sagen, das ist meine Sicht der Dinge. Das ist nett, aber das interessiert mich nicht so sehr. Mich interessiert, was Gottes Sicht der Dinge ist. Und wisst ihr, es gibt manche Sachen, wir wachsen ja auch. Und wisst ihr, das Problem bei vielen Christen ist, sie sind zu stolz, sich auch zu demütigen. Ich habe manches vor 10 Jahren anders gesehen, als ich heute sehe. Und da musste ich auch vor meinen Brüdern gehen und sagen, Brüder, ihr dürft mich jetzt zerschlagen, aber seid bitte christlich, also schlagt dann wieder christlichen Hiebe. Aber ich habe mittlerweile einen anderen Blick bekommen und ich sehe jetzt noch andere Bibelstellen, die erläutern das anders. Ich muss sagen, ich habe damals noch nicht so diesen Blick dafür gehabt. Ich würde das heute nicht mehr so sehen. Das ist übrigens ein Kennzeichen von Reife. Aber man muss auch den Mut haben zu sagen, hier bin ich vielleicht nicht so weit. Und Jesus sagt, der Heilige Geist, Johannes 16, 13 und 14, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und der Heilige Geist, der ist bei manchen Christen. Also zum Beispiel Heiko hat ihn. Und stellt euch mal vor, das hätte der Herr so gemacht. Ne? Nur die Ältesten haben den Heiligen Geist. Oh. Auch du hast den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, wer ist das überhaupt? Irgend so eine unsichtbare Kraft, die man nebelschwablich so gar nicht so definieren kann? Wer ist der Heilige Geist? In meiner Bibel steht, dass der Heilige Geist Gott ist. Die dritte Person der Dreieinigkeit. Und der Heilige Geist ist, so sage ich das immer, steht das nicht in der Bibel, das ist meine Interpretation. Der Heilige Geist ist der Scheinwerfer auf den Herrn Jesus. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus. Wisst ihr, was er macht? Das ist hier dieses Symbol, ist, wie der Heilige Geist es macht. Dieses Licht, was das Kreuz hervorhebt, das macht der Heilige Geist 24 Stunden lang. Das Kreuz und Jesus verherrlichen. Ist das Licht bei dir an? Hat der Heilige Geist Raum in dein Leben? Dann wird Gott dir auch manches, glaube ich, offenbaren. Es ist manchmal auch wichtig, wenn wir Apostelgeschichte 15, die Verse 23 bis 28 lesen, dann merken wir etwas, dass es dort, dass die Brüder sagen, es hat den Heiligen Geist und uns gefallen, nichts Größeres als aufzulegen. Also der Heilige Geist und uns. Da ist der ganz gesunde Menschenverstand. Also stellt euch mal vor, es würde jetzt hier brennen. Ich hoffe, das ist nicht passiert. Und stellt euch vor, wir sagen, aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Heiko da ist. Und dann müssen wir nochmal mit dem ältesten Team reden. Und dann müssen wir mal beten, so, wo müssen wir jetzt hin? Dann wird der Herr sagen, ihr seid nicht voll des Geistes, ihr seid voll von wirrem Zeug. Ja, das mag sein. Sondern es gibt ganz normale Situationen, da brauche ich nicht zu beten, Herr, was soll ich tun? Wenn es hier brennt, dann mache ich die Tür auf und laufe raus. Da brauche ich nicht beten für, oder? Aber wir sind manchmal so verkrampft. Wisst ihr, warum das ist? Weil wir eine verkrampfte Gottvorstellung haben. Wir glauben nämlich, dass Gott gar nicht so groß ist. Wir sagen, wir singen ja Lieder, der allmächtige Gott, ja. Und dann kommt so ein kleines Problem in dein Leben und alles bricht zusammen. Umstände. 1. Korinther 16, Vers 9. Paulus sagt, eine Tür wird mir aufgetan. Das habe ich in meinem Leben auch oft so erkannt. Das kannst du vielleicht auch so erkennen. Dass Umstände. Ein Beispiel in meinem Leben. Ich habe sehr früh angefangen, Gefängnisarbeit zu machen. Gepredigt dort in Seelsorge, mache ich heute noch. Und eine Zeit lang habe ich gemerkt, dass dieser Dienst nicht mehr so schwerpunktmäßig war. Und ich habe gesagt, Herr, ich merke, irgendwo ist das nicht mehr momentan so dran. Und dann vergeht eine Zeit und dann habe ich irgendwo gemerkt, irgendetwas kommt wieder in mein Leben, was ich tun soll. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Mit meinem Herrn gesprochen. Herr, hilf mir. Was soll ich jetzt tun? Soll ich ins Gefängnis wieder rein und den Leuten dort die Botschaft bringen? Zeig's mir einfach. Ich bin dein Kind und ich vertraue dir. Ich sage Amen. Ich gehe von meinem Keller, das ist mein Gebetsraum, der Keller, gehe wieder hoch. Mach das Fernseher an, gibt es ja auch was Gutes manchmal, ne? So Bibel-TV. Schalt Bibel-TV an. Da ist ein Bruder, der ein Gefängnisseelsorger ist und sagt, lieber Zuhörer, weißt du eigentlich, dass hier drinne viele sind, die das Evangelium brauchen? Habe ich wieder ausgemacht. Ich sage, danke, Herr. Muss ich da jetzt noch weiter beten noch für? Ich muss doch Gott beim Wort nehmen, oder? Nimm ihn doch einfach beim Wort. Und wisst ihr, das merken wir doch, das Schöne ist, dass bei Gott dürfen wir Fehler machen. Manche haben so Angst, ja, aber soll ich das jetzt machen? Ja, dann probier's doch mal aus. Gott hilft dir doch. Wenn deine Kinder sich entwickeln, du lässt sie los, machen die da alles richtig? Verprügelst du sie dafür? Nee, ne? Komm, wenn wir gar nicht für uns die Vorstellung haben. Aber wir haben eine Vorstellung, dass Gott das mit uns tut. Gott ist souverän. Und natürlich das Gebet. Dass ich dafür bete. Psalm 143, Vers 8. Herr, zeig mir deinen Weg. Und das Letzte, es gibt auch Wahlmöglichkeiten. Die hat Salomo gehabt. 1. König 3. Stellt euch mal vor, das ist ein, also Gott ist ja manchmal wirklich schon unglaublich. Ne? Dann nimmt er sich den Salomo und sagt, also wünsch dir was. Gibt es so eine Sendung, glaube ich auch. Ne? Und Gott sagt so, Salomo, wünsch dir mal was. Stell dir mal vor, das würde er zu dir heute Abend machen. Hugo, Franz, Wilhelm, Maria, wünsch dir mal was. Was würdest du dir wünschen? Der Salomo sagte, tja, ich brauche Weisheit. Und dann hat Gott ihm nur Weisheit gegeben. Was dann? Noch? Was hat er ihm noch gegeben? Das war ein ziemlich armer Kerl da, Salomo, ne? Da ging es Israel richtig schlecht unter seine Regierung. Ich glaube, so arm war Israel noch nie, oder? In der Bibel steht, dass zur Zeit Salomos das Silber war wie Steine. Nichts wert. So ein Reichtum. Merk dir mal eins. Wenn es dir wichtig ist, dass alles unter der Herrschaft Gottes geplant ist, dann gibt Gott dir alles andere dazu. Du brauchst nie Angst haben. Habt ihr schon mal einen Missionar irgendwo gehört, der verhungert ist? Gibt's nicht. Gott hat nicht versprochen, jeden Samstag hier Steakhouse und so, ne? Das ist Bonus. Wenn er das macht, freuen wir uns. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Das glaube ich auch. Ich möchte uns zum Schluss einen Satz vorlesen. Der hat's in sich. Und damit möchte ich schließen. Wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen, dann darfst du tun, was dir gefällt. Merk dir diesen Satz. Wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen, dann darfst du tun, was dir gefällt. Gott segne uns. Amen.